Guten Morgen, liebe Geschwister. Markus, Evangelium, Kapitel 6. Ich würde gerne noch einmal, vielleicht noch zweimal, aber auf jeden Fall noch mindestens einmal mit euch diesen Text anschauen. Markus, Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. Ich möchte den Text lesen, dann wollen wir nochmal beten und dann uns diesen Text widmen. Markus 6, ab Vers 7 bis 13. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen umgebunden. Und zieht nicht zwei Unterkleider an. Da sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwachen mit Öl und heilten sie. Lasst uns beten, wir stehen dazu nochmal auf. Herr Jesus Christus, um deine Gnade, deine Barmherzigkeit will ich beten, im Reden und im Hören, Herr, dass du diese Gnade uns schenkst, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es aufnehmen, dass es unser Herz berührt, dass es auf unser Innerstes trifft, Herr, dass es unseren Geist erleuchtet, dass wir deine Wahrheit darin sehen. Herr, schenke, Herr, dass wir deine Wahrheit aber auch annehmen können und sie uns drunter stellen können. Das vermagst du uns zu geben. Ja, das ist für uns wichtig und das ist für mich wichtig, immer wieder auf dein Wort zu hören, von deinem Wort ausgerichtet zu werden, gestärkt zu werden, ermutigt zu werden, aber auch einfach in die tiefe Erkenntnis deiner selbst zu kommen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du auch diese Zeit jetzt segnest. Danke, Herr, dass du da bist, von ganzem Herzen. Amen. Nach einer ersten Einleitung in den Zusammenhang und in Einordnung dieses Textes, in den Abschnitt von Markus, haben wir uns dem Vers 7 in der letzten Predigt gewidmet und haben uns diesen Aussendungen uns angeschaut, in dem Ruf, was der Ruf bedeutet, wie wichtig die Berufung ist zu der Aussendung der 12. Wir haben uns angeschaut, was 2 und 2 bedeuten, dass das mit dem Zeugnis zu tun hat. Und wir haben uns diese Vollmacht angeschaut, die ihnen gegeben worden über Dämonen, Krankheiten und über der Verkündigung des Wortes Gottes. Eigentlich schon eine Menge und eine herrliche Wahrheit. Die Jünger dürfen diese Lektion lernen, dass diese Vollmacht Jesu, die er vom Vater hat, er sie ihnen weitergeben darf, weitergeben kann und wie sie in ihrem Leben dann selbst wirksam wird. Nicht nur wie diese Vollmacht eben im Leben der anderen wirksam wird, sondern dass sie das selbst erleben, dass Jesus durch sie wirkt und dass sie in dieser gleichen Vollmacht die gleichen Dinge tun dürfen. Das muss eine immense, große und herrliche Lernerfahrung gewesen sein, die sie da gemacht haben. Doch das, was sie eigentlich lernen sollten, ist nicht in erster Linie Dämonen auszutreiben. Ihre eigentliche Lernerfahrung war auch nicht, Kranken zu heilen. Auch die eigene Lernerfahrung war nicht, die Predigten zu halten. Ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig und ja, auch höchst interessant, dass Jesus ihnen da keine Anweisung gibt, wie sie die Dämonen austreiben sollten. Er informiert sie nur darüber. Er sagt ihnen, oder das heißt, er sendet sie aus, 12 und 12, gibt ihm die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Er gibt ihm die Vollmacht, Kranken zu heilen. Er gibt ihm die Vollmacht, zu verkündigen. Sie gehen und was tun sie? Genau das. Es passiert. Er gibt ihnen nicht die Anweisung, also wenn ihr einen Besessenen findet oder seht, dann müsst ihr erstmal unterscheiden, welche Besessenheit hat. Und er gibt ihnen keine Anweisung, in welche Art und Weise diese ganze Besessenheit besessen austreiben sollten. Das würde mich natürlich interessieren, gell? So wie, was, warum und wie haben sie es gemacht, woran haben sie es erkannt und all diese Dinge. Darauf geht die Schrift hier nicht ein. Auch in Bezug auf die Heilungen, auch darüber wird uns nicht viel gesagt. Das heißt nur, sie haben es getan. Sie haben es getan. Warum? Weil es wurde ihnen gegeben. Es ist nichts, was ihr hättet lernen können. Das ist keine, da muss man keine 5 Schritte, 10 Schritte, wie auch immer tun und dann diese Dinge beherrschen. Das kann man nicht erlernen. Das muss einem gegeben sein. Und das, was sie hier tun, es ist ihnen gegeben, dass sie diese Dinge tun. Diese Vollmacht ist ihnen verliehen. Und diese Vollmacht hat in sich selbst Kraft. Und derjenige, der diese Vollmacht empfängt, kann auch in ihr handeln, ohne dass er es vorher gelernt hat, ohne dass er dazu befähigt, von sich aus befähigt ist. Also es ist eine verliehene Vollmacht. Und diese Lernerfahrung, die war besonders. Sie taten auf einmal und sie hatten Kraft und Vollmacht gehabt, von der sie vorher nie was gewusst haben oder nie selbst erlebt haben. Diese Lernlektion war mit Sicherheit besonders. Aber, und jetzt kommt der größere Teil von unserem Text, und das ist auch sehr, sehr wichtig, denke ich. Sie lernen darüber hinaus etwas, was aber an ihnen ist. Und dann unterweist Jesus sie, was sie zu tun haben und wie sie es tun sollen und wann und wo und für wen. Aber das hat nichts mit der Austreibung zu tun, das hat nichts mit Krankenheilen zu tun, sondern mit 3 anderen Dingen. Ich möchte euch gerne 3 Dinge zeigen heute. Klassisch 3 Punkte. Was mussten sie lernen? Was war so die Lernsituation? Was sollten sie lernen für späteren Dienst? Nicht in erster Linie, wie man die Vollmacht bekommt, denn sie wird sie verliehen, sondern vielmehr, wie man damit umgeht. Und das möchte ich euch kurz aufzeigen in den Versen. Sie sollten lernen, vor allem in der Abhängigkeit zu leben, in der Genügsamkeit zu leben und konsequent zu sein. Diese 3 Dinge möchte ich euch vom Text aufzeigen, was Jesus ihnen beibringen möchte. Ganz kurz, bevor wir uns in die einzelnen Verse, ab Vers 8 uns gemeinsam anschauen, möchte ich euch ganz kurz nochmal den Rahmen vor Augen führen, wie der Text aufgebaut ist. In Vers 7 haben wir diese Aussendung mit diesen 3 wesentlichen Elementen, den Ruf, die Benennung der 12, 2 und 2 und dann diese Vollmacht. Also wir haben hier diese Aussendung. In Vers 12 und 13 haben wir die Anwendung und dann heißt es, und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Also Jesus sendet sie aus, er gibt ihnen die Vollmacht, sie gehen hin und tun das. So, das ist was, das bildet so den Rahmen. Aber dazwischen haben wir sozusagen eine Unterweisung. Jesus richtet sie auf das aus, wie sie es tun sollten, mit diesen 3 Schwerpunkten. Er zeigt ihnen, was bedeutet. Er gibt ihnen in gewisser Weise eine Wegweisung, was sie beachten sollen, wenn sie auf diesen Weg gehen und was sie tun sollen. Dann gibt er ihnen eine Unterweisung, wie sie damit umgehen sollen, was passiert, wenn sie aufgenommen werden? Was passiert, wenn auf einmal das alles, was da geschieht, geschieht? Wenn Menschen sie auf einmal die Türen aufreißen und kommt zu uns rein. Oh, da ist ja jemand da, der kann predigen, da ist jemand da, der kann Dämonen austreiben, da ist jemand da, der heilen kann. Glaubt ihr, das gibt schon einige, die gerne die Türen aufgemacht haben und sagen, kommt und wohnt bei mir. Ja, das wird attraktiv wirken für einige. Und man wird sagen, oh, ich würde gern, dass du bei mir wohnst. Wie geht man damit um? Sie müssen also eine Unterweisung bekommen in der Genügsamkeit. Und dann brauchten sie auch eine Anweisung. Wie gehen sie damit um? Aber wenn nicht alle sie annehmen, wie gehen sie damit um, wenn Feindschaft und wenn Hass und Ablehnung stattfindet? Das war viel, viel wichtiger. Und Jesus musste ihnen viel mehr darüber etwas sagen, wie sie damit umgehen, als Vollmacht über Dämonen, predigen und heilen. Sie müssten lernen, was bedeutet, abhängig zu sein, was bedeutet, genügsam zu sein und was bedeutet, konsequent zu sein in ihrem Dienst. Und über diese Dinge möchte ich mit euch heute, über diese 3 Punkte nachdenken. Also welche Wegweisung, welche Unterweisung und welche Anweisung hat Jesus seinen Aposteln gegeben? Lasst uns anschauen, welche Wegweisung er ihnen gegeben hat. Was hat denn ihnen auf den Weg gegeben? Vers 8 und 9 noch einmal. Und er gebot ihnen, dass sie nichts auf den Weg nehmen sollten, als nur ein Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen umgebunden. Und zieht nicht 2 Unterkleider an. Das ist die Wegweisung, die Jesus ihnen gibt. vielleicht auf den ersten Blick etwas merkwürdig. Was macht Jesus? Warum? Schauen wir uns nur ganz kurz an, was sollen sie, was dürfen sie mitnehmen? Zwei Sachen dürfen sie mitnehmen. Sie dürfen den Stab mitnehmen in ihrer Hand und sie dürfen die Sandalen mitnehmen, hoffentlich schon angezogen. Ja, die zwei Dinge sollten sie mitnehmen. Der Stab diente als Wanderstab, als Stütze. Das ist zum einen auf dem Weg, so einen Wanderstab zu stützen. Die haben sich da nicht in den Zug gesetzt, geschweige in ein Auto. Unwahrscheinlich, dass sie ihre Esel mitnehmen konnten, sondern da ging es zu Fuß. Sie mussten zwei und zwei zu Fuß gehen und dann diente der Stab sozusagen als Stütze auf ihre Wanderung, aber auch als Schutz. Dieser Stab dient auch als Schutz von Tieren zum Beispiel. Das habe ich in meiner Kindheit sehr früh gelernt. Auf dem Weg zur Schule gab es immer Stellen, ich wusste, ich muss da so leise wie möglich vorbeilaufen. Da gab es ein paar Hunde und die waren nicht alle angebunden. Oh Mann, das waren immer keine einfachen Wege zur Schule. Ich bin eins ums andere Mal echt dreckig nach Hause gekommen, weil ich dann laufen musste wie der Blöde und durch Äcker und so weiter. Und da bin ich an einer Seite so gelaufen und bloß nicht bei diesem Hund vorbei. Und dann kam so ein Ziegenbock von der anderen Seite und rammte mich davon. Also alles erlebt. Und dann musste ich schnell lernen, wie geht man damit um. Und man gab mir den Tipp, du brauchst immer zwei Stöcke. Ich weiß nicht, den einen Stock, wenn dich ein Hund angreift, den einen Stock hinhalten, der beißt sich rein, mit dem zweiten Stock verhau ihn. So, das war der Trick. Nun, ich muss ehrlich gestehen, habe ich nie nicht ausprobiert. Ja. Aber sollte eigentlich sein, also ein Tipp sein. Aber dieser Stock war eben nicht nur eine Stütze auf der Wanderung, ein Schutz, oder ein, ja, so auch ein Schutz vor wilden Tieren auch, sich zu verteidigen. Und Jesus sagt, das könnt ihr mitnehmen. Dann sagt er aber auch, sie können Sandalen mitnehmen, die sie an den Füßen haben. Auch das diente zum Schutz. Es ist ja keine asphaltierten Straßen und das waren keine Sneakers oder Sportschuhe oder Wanderschuhe, sondern das waren Sandalen, die einfach die Sohle geschützt haben vor spitzen Steinen und von anderen Gegenständen. Also das gesteht Jesus ihnen zu, gnädigerweise. Ein Stab dürft ihr mitnehmen und Sandalen dürft ihr mitnehmen. Aber dann geht er hin und sagt, aber das war's auch schon, mehr dürft ihr nicht mitnehmen. Und dann stehen sie da, ja wie? Jetzt sollen sie die ganzen Dörfer in Jerusalem durchwandern, sollen da predigen, werden einige Zeit unterwegs sein, werden einige Kilometer spulen. Und er sagt, keine Tasche, kein Münzen im Gürtel und kein zweites Untergewand. Warum? Warum ausgerechnet? Diese Dinge dürfen sie nicht mitnehmen. Von der Tasche, das ist eine Reisetasche. Es war eine Provianttasche. Sie durften keine Tasche mitnehmen, in dem sie sozusagen Proviant mitnehmen konnten. Also sich Sachen rein, ein zweites Paar Schuhe, wie wir sie gerne mitnehmen, wenn wir auf Reisen gehen. Manche drittes und viertes Paar sagen, ja, für die Gelegenheit brauche ich die Schuhe, für die Gelegenheit brauche ich die Schuhe. Dann etwas Nahrung, Brot, was zu trinken, eine Trinkflasche, Besteck, was nimmt man da alles mit, Pflaster, alles Mögliche. Also nimm dir keinen Rucksack mit, keinen Reiserucksack, ohne Proviant, ohne Reserven, ohne Verpflegung. Das ist, was Jesus damit sagt. Du geh so, wie du gerade stehst. Hast einen Stab in der Hand? Okay. Hast du Schuhe an den Füßen? Okay, jetzt geh. Ja, wie? Ich muss doch nach Hause meine Reisetasche packen. Keine Reisetasche. Keine Reisetasche. Keine Münzen. Ja gut, keine Reisetasche, aber ich habe meine Kreditkarte dabei. Ich kann ja noch unterwegs mir ein paar Sachen kaufen. Die mir fehlen, kann ich noch besorgen. Also, wenigstens ein bisschen Geld mitnehmen und um unterwegs die Dinge zu besorgen, das ist immer mein Trost, wenn ich irgendwo hinfahre denk, und wenn ich was vergessen habe, ich kaufe es mir unterwegs. Gell? Zahnpasta, Zahnbürste kann man dann geschwind beim Discounter schnell noch holen. Dann, früher hätte ich mich verrückt gemacht, an alles gedacht. Aber heute, ja gut, man hat seine Kreditkarte dabei, man wird über die Runden kommen, kann man ruhig sein. Jesus sagt, kein Geld. Und er geht sogar so weit, er sagt, keine Münzen im Gürtel. Der Gürtel war das Portemonnaie. Also es war der Aufbewahrungsort fürs Geld. Und das griechische Wort für Münzen ist Kleingeld. Also er redet hier nicht von großem Geld, sondern er sagt, nicht mal Kleingeld. Kein Einpfennig, Zweipfennig, Dreipfennig, kein Kleingeld mitnehmen. Also wirklich Kein Geld. Ja, aber so zur Sicherheit ein, zwei Münzen. Nein, nichts. Kein Kleingeld dabei haben. Also, keine Proviant, keine Absicherung. Er geht sogar so weit, er sagt, und kein zweites Untergewand. Was meint er damit? Keine zweite Unterwäsche. Nein, zweites Untergewand hat man angezogen auf Reisen, um später dann für die Übernachtung eine Unterkunft zu haben. Man hat dieses Gewand dann genommen und ausgelegt, entweder drauf sich gelegt, wenn es nicht so kalt war. Wenn es kalt war, hat man sich damit zugedeckt. Das war im Prinzip der Schlafsack. So. Das heißt, Jesus sagt, geht, nehmt einen Stock mit, ist okay. Die Sandalen könnt ihr noch anlassen, müsst ihr jetzt nicht ausziehen. Aber wenn ihr geht, dann konsequent nichts mitnehmen, gar nichts mitnehmen. Das ist die Wegweisung zu der ersten Missionsreise, die sie tätigen müssen. Wer von euch hätte noch Lust? Ich habe mich daran erinnert, auf meine Reise, bald steht wieder die nächste Predigt oder Dienstreise an und dann geht man schon im Kopf, was muss man alles mitnehmen, gell? Da packt man nicht, packe meinen Koffer und nehme mit. So, kriegt man ein schlechtes Gewissen, was man alles mitnehmen würde. Jesus sagt, nichts mitnehmen. Nur nebenbei möchte ich ganz kurz, manche Bibelausleger, manche Menschen und vor allem Ungläubige gebrauchen gerade diese Stellen, um zu zeigen, zum Beispiel, dass die Bibel einen Widerspruch in sich hat und dass sie fehlerhaft ist und dass die Bibel in sich selbst widerspricht. Sie zitieren diese Stelle unter anderem mit Matthäus Kapitel 10. Schlagt mal mit mir auf. Gerade merkt euch dieses Matthäus 10 vielleicht in Lesezeichen rein oder wie gesagt die Nachbarshand. Und dann, wir werden da ein paar Mal nochmal diese Stellen heute aufschlagen. In Matthäus 10, Vers 10 heißt Folgendes. Ich lese ab Vers 9. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in euren Gürteln. Also hier wird es Detail. Also kein Großgeld und kein Kleingeld. Das, was Markus sogar nur Kleingeld erwähnt, in Matthäus bekommen wir ein bisschen mehr Details. Keine Tasche auf dem Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch ein Stab. So, in Matthäus heißt es, nichts mitnehmen, nicht mal was. Kein Stab und auch keine Sandalen. Und das Gleiche findet ihr im Lukas Kapitel 9, Vers 3. Das ist der Parallelbericht. Lukas 9, Vers 3. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Also Lukas und Matthäus sagen, sie sollen auch keinen Stab mitnehmen. Matthäus sogar sagt, weder Stab noch Sandal. Und dann sagt, Markus sagt, okay, Stab und Sandalen dürft ihr mitnehmen. Und dann vermutet man hier einen Fehler, Abschreibfehler oder eben, dass die Schrift hier doch, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Das sind so die Fragezeichen, die oft in der Bibel am Anfang stehen und sagen, ist das ein Widerspruch? Ich habe eine Grundsatzhaltung, man mag mich für naiv halten, aber meine Grundsatzhaltung ist, die Schrift hat immer recht. Die Bibel ist wahr, die ist inspiriert, jedes Jota, das heißt, der Fehler liegt nicht in der Schrift, der Fehler liegt in meinen Informationen und in meinem Verständnis. Und ich suche so lange, bis der Herr mich dahin führt, dass ich dieses Verständnis aus anderen Hintergründen und Informationen bekomme, dass ich das einordnen kann. Der Fehler liegt nicht in der Schrift und so glaube ich nicht, dass hier Markus sich verschrieben hat oder dass Markus hier einen anderen Bericht bringt, sondern wie kann man das erklären? Und das will ich auch nur ganz kurz nebenbei machen. Aber das führt uns auf die richtige Spur, um was es eigentlich in diesem Text geht. Die eine Möglichkeit ist, zu sagen und so auszulegen, damit meint Jesus nicht, sowohl in Matthäus und wie Lukas, dass sie überhaupt keinen Stab mitnehmen sollen und keine Sandalen, denn in Markus haben wir diesen Hinweis, nimmt das außer, die anderen singen, sondern was Jesus damit sagt, nimmt keinen zusätzlichen Stab, nimmt keine zusätzlichen Sandalen, darauf legt Matthäus und Lukas Wert, sondern das, was ihr gerade habt, das, was bei euch ist, das nehmt, geht nicht nach Hause und besorgt euch noch ein paar Sandalen. Geht nicht nach Hause und besorgt euch noch schnell einen Stab. Geht nicht nach Hause und rüstet euch sozusagen für die Wanderung aus, sondern so wie ihr es gerade bei mir seid, so geht. Das ist die eine Möglichkeit zu sagen. Also die zweite Möglichkeit ist, dass wenn ihr nichts habt, dann kauft jetzt nicht, besorgt. Also die erste Möglichkeit ist, nehmt keine Reserve mit. Manche meinen, es geht um den Stab, auf den man diesen Rucksack, also diesen Beutel sozusagen trägt. Das wäre eine Möglichkeit. Die anderen sagen einfach, weil diejenigen, wenn der keinen Stab hatte, zu Hause in der Ecke stand, so geht nicht und holt den. Oder wenn ihr keinen habt, kauft keinen oder schnitzt euch keinen, sondern so, wie es ist. Ich glaube, hier von dem ganzen Zusammenhang, was deutlich wird, auch in Bezug auf keine zwei Unterkleider, nehmt euch keine Reserve mit. Das, was ihr habt, das genügt und jetzt geht. Ihr braucht keine zwei Paar Sandalen, die ihr an ihren Füßen habt, die reichen. In diese Richtung tendiere ich und glaube, dass hier es darum geht. Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Was meint Jesus? Sagt Jesus, jeder, der ihm nachfolgen will und muss, jeder, der in den Dienst des Evangeliums tretet, um das Evangelium zu verkündigen, hinauszugehen, muss ein Armutsgelübde ablegen? Muss man all das lassen und darf man nichts haben? Es gab einige Missionare und Evangelisten, die das so verstanden haben und die das sehr streng angewandt haben für ihr eigenes Leben, aber auch für die Missionare, die sie aussandten. Sie durften nichts haben. Die mussten die schlimmsten Klamotten tragen, die man finden konnte. Sie durften mit nichts, das war die Voraussetzung, weil das steht ja da. Da jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen oder auch zu einem geistlichen Prinzip der Schriftauslegung. Erstens, wem sagt das Jesus? Und zweitens, bedeutet das wirklich, dass wir nichts haben? Also dann habe ich schon lange verloren. Dann habe ich mich disqualifiziert. Habe mehr als viele, viele Menschen auf dieser Welt. Was meint Jesus damit? Müssen wir ein Armutszeugnis ablegen? Die Situation ist, was Jesus ihnen beibringt. Er ist eine intensive Schule des Gottvertrauens, eine intensive Schule der Abhängigkeit von ihm. Und er bringt sie in eine Situation, in eine Lage, in diesem Moment, wo sie wirklich nichts mehr haben, wo sie mit nichts losgehen, um diese Lernerfahrung zu machen. Jesus versorgt sie in allem. Das ist keine Voraussetzung für einen Missionsdienst, sondern Jesus bringt ihn wirklich in einer extremen Art und Weise, bringt ihnen bei, sich komplett unvollständig auf ihn zu verlassen. Und dazu muss er ihnen erstmal sozusagen in diese Situation aussetzen. Er schafft sogar diese Situation, wo sie nichts haben außer Stab und Sandal und sagt, jetzt geht und ihr werdet sehen, ihr werdet erleben, meine Vollmacht, nicht nur in der Predigt, nicht nur in Dämonenaustreibung, nicht nur in der Krankenheilung, ihr werdet erleben, meine Vollmacht in der Versorgung. Ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Macht euch keine Sorgen darum. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und glaubt mir, sagt Jesus, alles andere wird euch Zufall. Geht hin, ich werde für euch sorgen. Das war wahrscheinlich mit die schwerste Lektion, die sie zu lernen haben. Dieses Vertrauen, Jesus wird für sie sorgen. Auch wenn sie nichts haben außer Stab und Sandalen. Sie mussten diese Abhängigkeit lernen. Das, was sie gelernt haben in der Bergpredigt, was Jesus sie gelehrt hat, in Matthäus 6 zum Beispiel, kann man nachlesen, aber ich bin mir sicher, diese Texte kennt ihr. Wo er sagt, macht euch keine Sorgen, was ihr essen sollt. Macht euch Sorgen, was ihr trinken sollt. Macht euch keine Sorgen, was ihr anziehen sollt. Kennt ihr diese Stellen? Wo er sagt, der Vater weiß doch um euch und er wird euch geben. So, trachtet zuerst nach dem Reich. Schaut zu, was euer Auftrag ist. Geht hin, vertraut mir, ihr werdet das bekommen, was ihr braucht. Das, was sie in der Bergpredigt sozusagen, in dieser Lehre Jesu und nicht nur einmal auf dem Berg da gelernt haben, mussten sie jetzt wirklich buchstäblich durchleben. Sie mussten das durchbuchstabieren. Sie mussten lernen, das anzuwenden, was sie vor kurzem bei Jesus noch in der Lehre gehört haben. Es war ganz praktisch für sie. Und darum setzt er sie in eine extreme Lernsituation aus. Er nimmt ihnen ungefähr alles weg und er sagt, jetzt will ich euch zeigen, ich werde euch für euch da sein. Wenn sie alles mitgenommen hätten, hätten sie das nicht erfahren. Sie mussten das erstmal Sie mussten mit nichts in der Hand stehen, also mit nichts dastehen, um das zu erleben, was es bedeutet. Dass es eine Lektion war und das bedeutet, und dass es kein Armutsgelübde ist. Und das bedeutet nicht, dass jeder nichts, alles weggeben muss, um Jesus zu dienen. Schlagt mit mir Lukas Kapitel 22 auf. Ich möchte euch das kurz zeigen. Lukas 22. Wir sind am Ende von dem irdischen Lebensweg Jesu und er unterweist seine Jünger. Jesus kündigt den Verrat an. Petrus meint, er wird mit Jesus in den Tod gehen und all diese Dinge. Und in diesem Zusammenhang der Unterweisung folgendes. Ich lese ab Vers Kapitel 22, ab Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse, ohne Kleingeld, ohne Geld und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Er erinnert sie daran und sagt, könnt ihr euch daran erinnern, als ich euch so aussandte, als ich euch mit nichts aussandte, wie war das? Fehlte euch da etwas? Und schaut mal, was sie sagen. Sie aber sagten, ein bisschen. Sie sagen nichts. Schaut mal, das war der Grund. Das war die Lektion. Jesus erinnert sie. Wie war das nochmal? Könnt ihr euch erinnern, als ich euch mit nichts losschickte? Was habt ihr da erlebt? Hat euch etwas gefehlt? Und sie sagen nichts. Und dann schaut mal, was er sagt. Vers 36, er sprach zu ihnen, aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie. Und ebenso eine Tasche. Und wer nicht hat, verkaufe sein Gewand und laufe und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dies, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden, denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Jesus sagt, jetzt geht hin, nehmt euer Geldbeutel, geht hin, besorgt alles, was ihr braucht und dann geht. Jetzt wird's ernst, jetzt geht's gleich los. Darüber, warum sie ein Schwert kaufen mussten und so, das ist jetzt nicht das Thema. Der Punkt ist, jetzt ist eine andere Situation. Jesus sagt, das war eine Lernsituation. Da musstet ihr lernen, mit nichts auszukommen, um mit mir und zu lernen, dass ich vertrauenswürdig bin, dass ich für euch sorge. Jetzt besorgt, was ihr braucht und geht. Das heißt, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, das bedeutet nicht, dass sie immer mit nichts gehen mussten. Aber es bedarf am Anfang, darf ich so sagen, am Anfang bedarf es dieser Lernsituation. Könnt ihr euch erinnern, also ihr wart nicht dabei, aber ihr kennt die Schrift, als Gott das Volk Israel herausführt aus Ägypten, er könnte es doch direkt ins verheißene Land führen, richtig? Voll Milch und Honig. Was macht er? 40 Jahre durch die Wüste. Warum? Gott sagt es ihnen, warum. 5. Mose 8. 5. Mose 8. Ab Vers 3, oder Vers 2, Entschuldigung. Und du sollst an den ganzen Weg denken, also hier haben wir auch eine Wegweisung. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen. Diese 40 Jahre, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und dann erinnert er sie daran, wenn du dann hineingehst ins verheißene Land und all das hält, vergiss nicht, wer dir das alles Gute getan hat. Vergiss nicht, wer dich versorgt hat. Du warst nicht selber. Denke daran. Das war die Lektion. Bevor sie das bekommen in Fülle, mussten sie lernen, von wem sie abhängig sind. Wer sie versorgt. Sie mussten wirklich erleben. Das konnten sie nur in der Wüste. Im verheißenen Land hätten sie diese Lektion nie gelernt. Sie mussten durch diese Wüste durch. Vers 10 heißt, und du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen, seine Ordnungen, die ich dir gebiete, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und dein Gold sich vermehren und alles, was du hast, sich mehrt. Gott sagt, ihr werdet sehr reich werden. Dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste. Feurige Schlangen und Skorpione sind in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohl tue. Das liebe ich. Damit er dir am Ende wohl tue. Das hat einen guten Zweck. Das ist positiv. Damit ihr etwas lernt. Gott hat damit was Gutes vor. Und das ist ebenfalls, Jesus schickt sie nicht. Er sagt, am liebsten so arm wie möglich sein. So, er sagt, es wird eine wichtige Lernerfahrung für euch sein. Lernt, dass ich euch in allem versorgen werde. Das mussten sie, diese Extremsituation mussten sie erleben. Genauso wie das Volk Israel diese Lernerfahrung machen mussten. Ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen, Markus Kapitel 10. Schaut mal, was Jesus denen sagt. Markus Kapitel 10, ab Vers 28. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, dass niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Wahnsinn, oder? Was sagt Jesus? Ich werde euch entschädigen für all die Entbehrungen. Ich werde euch hundertfach vergelten. Und zwar wann? Wann kriegt man Äcker und Häuser und im Himmel? Hier. Was kriegt man im Himmel aber? Ewiges Leben, nicht Äcker und Häuser und all diese Dinge. Was macht Jesus oder was sagt er? Auch wenn ihr jetzt Entbehrungen habt, ich werde dafür sorgen, ihr werdet genug bekommen. Jetzt ganz ehrlich, schauen wir doch unser Leben an, oder? Bewahrheitet sich das nicht in unserem Leben? In Übermaß ist er gut zu uns. Ich möchte euch nur daran erinnern, wie viele Zeugen wir eigentlich dazu haben hier, die das bestätigen. Jesus selbst, entäußert, in Herrlichkeit aufgenommen und belohnt. Paulus, inwieweit er sich da für uns ein Beispiel dafür. Ich habe zwei Glaubensmänner vor Augen, Hudson Taylor und George Whitefield. Die haben das durchbuchstabiert und erlebt. Bevor sie in die Mission und in den Dienst gingen, bevor Gott ihnen Großes gegeben hat, ein großes Werk mit materiellen Unterstützung und Häusern und allen Mitarbeitern und all das, mussten sie am Anfang diese Lektion lernen, mit nichts in dem Vertrauen zu gehen. Hudson Taylor war bereit, oder er ging sogar so weit, er gab alles weg. Er hat sogar sein Bett weggegeben und einen Schrank und alles weggegeben, hat auf dem harten Boden geschlafen, um das zu lernen, bevor er nach China geht, mit nichts auszukommen. Mit dem wenigsten am Essen, so eine kleine Gemüsesuppe und ein Stück hartes Brot. Damit hat er jahrelang so gelebt, um sich darauf vorzubereiten, um damit umzugehen. Und das war am Anfang hart, aber später, es war ein Riesenwerk mit Häusern und Institutionen und tausend Mitarbeitern. Genauso wie Whitefield. Welchen Weg der Demut und welchen Weg der Entäußerung er zuerst gehen musste, die Zeit reicht nicht, um das zu beschreiben, mit, wie er am Anfang lernen musste, mit nichts, nichts zu haben. Und was für ein großes Werk Gott ihm gegeben hat, wie viele Millionen er ihm anvertraut hat, um dieses Werk zu bauen. So, Nachfolgen Jesu bedeutet kein Armutsgelübde. Aber es bedeutet, es braucht diese Zeit der Schule. Und am Anfang, man beginnt nicht hoch, man beginnt sehr tief, sehr niedrig, man beginnt nicht reich, man beginnt sehr arm. Und es ist notwendig. Ich musste schmunzeln, als ich einem meiner Prediger, die ich sehr schätze, von denen ich viel lerne, der das sagte. Er sagte, haltet die Bibelschüler oder die Studenten so lang wie möglich, so klein wie möglich. Jetzt natürlich, wo ich keiner mehr bin, schmunzle ich darüber. Sonst hätte ich mich gleich aufgeregt. Aber sein Prinzip ist, die ernsthaft nachfolgen wollen und diesen so lange wie möglich, so klein wie möglich halten. Warum? Damit sie hier eine wichtige Grundlage lernen. Denn groß und reich werden sie noch. Aber sie müssen damit lernen, damit umzugehen. Und das ist ein gutes Prinzip, ein wichtiges Prinzip. Zum Beispiel, ja, nicht, ich muss, dass ich nicht abschweife. Ich muss ehrlich sagen, das ist auch mein Lebenszeugnis. Als mich der Ruf traf, wusste ich, ich muss alles verkaufen, was ich habe und losgehen. Und es ging knallhart durch alles durch. Und ich habe mich innerlich darauf eingestellt, nie wieder irgendwas zu haben. Es war ein harter Weg bis dahin, aber ich dachte, ich werde mir nie wieder irgendwas gönnen können. Immer. Und wir lebten viele Jahre nur aus Kartons und in einer Wohnung mit zwei kleinen Zimmern und eins davon war vom Timmy und das Bad so schmal wahrscheinlich wie hier, die Kanzel und all das, die Küche nicht größer, über viele Jahre. Heute habe ich ein Haus. Das ist wahr, was da steht. Aber es war notwendig, ist notwendig, dass wir lernen, in der Abhängigkeit zu ihm zu leben. Und diese erste Lektion mussten diese Jünger machen. Zurück zu Markus. Markus 6, also Verse 8 und 9. Das, was sie wirklich lernen mussten, ist die absolute Abhängigkeit und Vertrauen in Christus, dass seine Vollmacht auch in ihren Bedürfnissen und ihren Lebensumständen vollkommen genügt. Vollkommen genügt. Eine schwere Lektion, aber sie, wir haben das Zeugnis aus Lukas 22, mangelt euch etwas? Und sie mussten sagen, nein, nichts. Jesus ist da treu. Er ist da treu. Zweites. Also das erste ist Wegweisung, zweitens, das ist eine Unterweisung, die Jesus ihnen gibt. Und diese Unterweisung ist folgendes, Vers 10. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weitergeht. Das ist der zweite Punkt. Er gibt ihnen eine Unterweisung. Und zwar eine Unterweisung in der Genügsamkeit dessen, mit dem umzugehen, was Gott gibt. In eine Unterweisung, schon ein merkwürdiger Satz eigentlich, gell? Ich will es so anfangen. Und da, wo er hineingeht und bleibt, ja, selbstverständlich, ja, wo sonst? Und bleibt dort, bis ihr weggeht. Ja, klar mache ich das. Ich bleibe immer da, solange ich weggehe, dann gehe ich halt wieder weg, dann bin ich nicht mehr da. Was meint Jesus damit? Oder was ist das für eine Unterweisung? Warum glaube ich, dass das was mit Genügsamkeit zu tun hat? Der Punkt ist der, was Jesus sagt, lernt mit dem zufrieden zu sein, was ihr habt. Wenn ihr in ein Haus hineingeht, dann bleibt da und nicht springt von Haus zu Haus und denkt, oh, das Bett ist aber ein bisschen hart hier. Oder bei dem, oh, bei der gibt es viel leckeres Essen, wenn ich bei der dann übernachten darf. Oh, da gibt es Borsch und all das dazu. Aber die macht gute Mante, dann gehe ich dahin. Und da gibt es guten Strudel, keine Ahnung. Und dann springt man von Haus zu Haus und lässt sich bedienen. So, Mittag esse ich da, frühstücken tue ich da, übernachte ich aber da. Was Jesus sagt, wenn ihr in ein Haus hineingeht, dann seid ihr da. Dann geht nicht wieder hin. Und was er damit meint, solange ihr an diesem Ort seid, schaut nicht, dass ihr einen Vorteil davon nutzt. Das heißt, guck nicht permanent, wo könnte ich abschnorren, wo könnte ich einen Profit haben, wo könnte ich ein besseres Essen kriegen, wo könnte ich ein besseres Bett bekommen, wo ist es für mich angenehmer, wo ist es für mich bequemer. Das ist, was Jesus damit sagt. Wenn ihr da hineingeht in ein Haus, dann bleibt auch da. Auch selbst, wenn das Essen da nicht so gut ist und wenn das Bett vielleicht nicht so bequem ist, da bleibt da. Sucht nicht einen Vorteil. Sucht nicht einen Vorteil. Das heißt andersrum, lernt genügsam zu sein. Natürlich, wenn ihr in ein Haus hineingeht, Jesus sagt nicht, sucht euch das ärmste Haus aus. Ja, das ist gut für euch. Sucht ein Haus ohne Bett. Nein, darum, wir werden gleich gucken, welches Haus nach welchen Kriterien sie aussuchen sollen. Aber wenn ihr hineingeht, dann nimmt es an. Dann nimmt es einfach an. Und versucht nicht, daraus Profit zu schlagen. Warum? Ich habe das vorhin schon erwähnt, mit Sicherheit. Die kamen in ein Dorf, sie predigten, sie heilten, sie trieben Dämonen aus. Es war sehr attraktiv, so attraktiv, dass sie erst zurückkehren. So viele Menschen sich um die Jünger scharen, dass sie nicht mal zum Essen kommen. Sie waren nun auf einmal auch berühmt. Sie waren auf einmal auch so angesehen wie Jesus, weil sie auf einmal das taten, was er tat. Und die Menschen suchten sie natürlich auch auf. Und natürlich waren sie sehr darauf bedacht, sie auch bei sich zu haben. Und da ist sehr schnell die Gefahr, das auszunutzen. Bis dahin damit Profit zu machen. Geld damit zu machen. Okay, wenn du, wer von euch hat welche Wohnungsbedingungen für mich? Wer würde was für mich kochen? Wer hat dann ein Apartment für mich? Und derjenige und die haben sich überboten, hey, bei mir kriegst du das. Und Jesus sagt, nee. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Macht daraus kein Geschäft. Jesus musste ihnen in Angesicht dessen, welchen Erfolg sie auch erleben werden, er musste sie ihnen beibringen, da nicht nur auf ihn sich zu vertrauen in allem, sondern er musste ihnen auch beibringen, in all dem genügsam zu sein. Genügsam zu sein. Ich möchte euch im Parallelbericht in Lukas 10, beziehungsweise kein Parallelbericht, das ist die Aussendung der 70, aber da bekommen wir auch eine wichtige Information oder eine interessante Information. Lukas Kapitel 10, Verse 7 bis 8. Dann heißt es, in diesem Haus aber bleibt, in diesem Haus bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere, in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Seht ihr das? Das ist die ganze Intention, was er meint, bleibt so lange dann, bis ihr weitergeht. Was auf den ersten Blick so komisch klingt, ist, macht daraus keinen Gewinn. Setzt man euch was zu essen vor, murrt nicht. Sagt, nee, meine Mama macht es aber anders. Ich mag es aber nicht. Ich esse das nicht. Jesus sagt, lernt damit genügsam zu sein mit dem, was ihr habt. Schlagt aus eurer Begabung, andersrum, schlagt aus eurer Vollmacht, die ich euch gebe. Ihr habt es umsonst bekommen. Das ist nicht euer Verdienst, das seid nicht ihr, das ist nicht eure Leistung. Ihr habt es von mir bekommen. Treibt damit kein Profit. Bildet euch nichts darauf ein. So, lernt genügsam zu sein. Für mich ist Paulus eins der Vorbilder in dieser Sache. Schaut mal mit Philipper Kapitel 4. Philipperbrief Kapitel 4, ab Vers 10. Paulus schreibt, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart. Aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Schaut mal, das ist das, was Jesus mit ihnen vorhatte. Das, was Paulus hier schreibt, es sollte die Lektion sein, mit allem zu lernen, umzugehen. Paulus sagt nicht, ich habe gelernt, mit nichts zu haben, sondern wenn ich etwas hatte, dann habe ich gelernt, damit umzugehen. Wenn ich nichts hatte, musste ich auch lernen, damit umzugehen. Und ich habe gelernt, Mangel zu leiden und Überfluss zu haben. Beides gibt es und es gibt Zeiten, dann hat man viel und es gibt Zeiten, da hat man wenig. Aber alles vermag ich in dem Herrn und durch den. Aber das ist die Gesinnung und das ist die Lektion, die Jesus den beibringen soll. Genügsam. Wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts. Wenn es viel gibt, dann auch darin dankbar zu sein. Also in allem damit richtig umzugehen. Eine der schwierigsten Lektionen. Also, Sie müssen lernen, Genügsamkeit. Aber genauso auch eben lernen, in dem Dienst nichts als Profit zu tun. Nicht um des eigenen Vorteils willen zu tun, um davon zu profitieren. Das sollten Sie nicht tun. Die Lehre und der Schrift ist klar. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und Arbeiter, der arbeitet, soll auch essen. Ich muss euch das nicht belegen. Aber wir haben klare Anweisung von der Schrift. Ich will das so sagen. Der Arbeiter des Evangeliums darf nicht nur, die Schrift sagt sogar, er soll vom Evangelium leben. Jeder, der im Vollzeitdienst steht, weiß, wie schwierig die ganze Thematik ist. Und mit welchen Gewissensbissen und mit welchen man da... Ist gar nicht so einfach. Aber die Schrift sagt, Gott sagt, ein Ochse, der da drischt, verbindet das Maul nicht. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Die Priester am Heiligtum, sie lebten von dem Volk, das denen die Priester dienten. Sie mussten das abgeben für sie, damit sie davon leben konnten, damit sie die Zeit dafür hatten, sich komplett freizustellen für diesen Dienst am Heiligtum. Gott hat sie freigestellt und hat dafür gesorgt, dass diejenigen, denen sie dienen, sie für den Unterhalt sorgen. Sie waren dazu verpflichtet, im Gesetz verankert. Das war kein, hätte ich Lust, hätte ich keine Lust, will ich die unterstützen, will ich nicht unterstützen? Paulus kämpft damit sehr stark. Und er ist an die Korinther, an die sehr eingebildeten, hochmütigen Korinther, schreibt er, wie ihr keine anderen dann da schreibt. Und er sagt, wisst ihr was? Eigentlich, ich habe ein Recht darauf. Ich habe von diesem Recht noch nie Gebrauch gemacht. Aber ich könnte es. Darf ich euch diese Stelle noch kurz zeigen? 1. Korinther 9. Ich lese ab Vers 1. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Also ein Gesandter, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Das ist eine herrliche Stelle. Das ist die Legitimation seiner Berufung. Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostels seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung von denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Also haben wir kein Recht zu heiraten, eine Schwester und eine Frau zu haben? Wie die übrigens, sagt er, wie Petrus und alle, die waren alle verheiratet. Müssen wir alle im Zölibat leben? So viel Geld zu den Papsttum und egal. Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Hat allein Barnabas und ich, müssen wir denn unser Brot selbst verdienen? Die anderen leben doch vom Evangelium, alle Apostel. Müssen wir Zelte bauen, um davon zu leben? Vers 7. Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer geht in einen Kriegsdienst und kämpft für einen König und bezahlt sich selbst? Selbst nach weltlichen Maßstäben, sagt er, nicht denkbar. Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich etwas zu den Menschen nach Menschenweise? Oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, den Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Recht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis beitragen. Paulus sagt, ich habe bewusst von euch Korinthern nichts genommen, damit man mir das nicht zu Last bringt, damit ich nicht weiß um euer Herzen, dass ihr dann später sagen würdet, der macht es um des Geldes willen. Denn das haben sie genau gemacht. Sie haben gesagt, Paulus will nur an unser Geld, an unsere Frauen. 2. Korintherbrief können wir lesen. Und ich sage, ich habe bewusst von euch nichts genommen, damit ihr mir das nicht nachher vorwerft. Aber ich hätte ein Recht darauf. Von der Schrift hätte ich ein Recht. Das bedeutet nicht, dass Paulus keine Spenden genommen hat, dass er keine Unterstützung hatte. Von den Philippern hat er es getan, von anderen hat er es angenommen. Nur von den Korinthern nicht, weil er sagt, die werden sich mir daraus einen Fallstrick drehen. Aber der Arbeit ist seines Lohnes wert. Und Jesus sagt, ihr werdet davon leben können. Nun macht daraus keinen Gewinn. Zieht daraus keinen Vorteil. Ich werde für euch sorgen. Geht hin, kein Geld habend. Und wisst ihr was? Ihr werdet es haben. Ihr werdet es bekommen. Herrlich. Herrlich, herrlich. Gerade im Bereich für viele junge Brüder, die in den Vollzeitdienst gehen wollen, ist eins das Thema, wie werden wir davon leben? Wird es reichen? Die Eltern machen sich mit Sorgen über die Finanzierung, all diese Dinge, wir kennen das alles. Ich bin ein lebendes Zeugnis davon, ich habe meine Rechnung gemacht und dabei war ein riesen Minus, nachdem ich die Rechnung gemacht habe, was wir alles brauchen, um das zu tun. Und der Herr hat versorgt in Übermaß. Und vor allem von der Richtung, wo ich nie gedacht hätte, dass was kommen würde. Er kann Fische schicken, die Geld im Bauch haben. Er macht das, er versorgt. Diese Lektion müssen die Jünger lernen. Mit nichts gehen, warum? Damit sie lernen, Jesus wird sie versorgen. Und noch 5 Minuten, hoffe ich, ihr haltet noch aus. Der letzte Punkt für heute. Nachdem er also die Wegweisung gegeben hat, in der absoluten Abhängigkeit zu gehen, nachdem er die Unterweisung gegeben hat, in Genügsamkeit zu leben, gibt er ihnen die Anweisung, konsequent zu sein. Ich mache diesen Punkt nicht so lang, wie gesagt, noch 4 Minuten. Vers 11. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Zuerst sagt er ihnen, wann sie bleiben sollen. An dem Ort, wo sie aufgenommen werden, an dem Ort, wo sie angenommen werden, wo man ihnen freundlich begegnet, wo ihnen wohlgesinnt begegnet, dann sagt er, geht hinaus. Ich will euch zwei Stellen vorlesen. Matthäus 10 wieder und Lukas 10. Das sind die Parallelberichte, die uns viel Aufschluss geben über das. In Matthäus 10, Vers 11 heißt Folgendes. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis er weggeht. So forscht, wer darin würdig ist. Und was bedeutet? Guckt genau, wohin geht. Wer ist würdig? Was meint Jesus mit würdig? Wir haben hoffentlich verstanden, nicht wer ist würdig, mich aufzunehmen. So, wer bietet mir einen Luxus? Das meint Jesus nicht. Wer würdig ist, wird deutlich in Lukas Kapitel 10, Vers 5 bis 6. Kapitel 10, Vers 5 bis 6. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er sich zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Was ist die würdige Prüfung? Ob hier ein Sohn des Friedens ist. Ist einer da, der ein Kind Gottes ist? Ist ein Gläubiger? Einer, der einen aufnimmt, der bereitwillig und würdig ist, das heißt, der ein Sohn des Friedens ist. Und dann heißt es, geht hinein und was tut? Segnet. segnet dieses Haus. Und dann die herrliche Verheißung, und der Segen wird auf ihn ruhen. Wenn aber ihr in ein Haus hineingeht und es segnet, liebe Geschwister, überlegt mal, was da steht. Und das ist kein Sohn des Friedens. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kehrt der Segen zurück. Nur nebenbei, einer fragte mich, er wurde gefragt, bei einer Hochzeit das zukünftige Brautpaar zu trauen. Und er sagt, aber die sind nicht gläubig, wie kann ich sie segnen? Ich sage, nutze die Gelegenheit und verkündige ihnen das Evangelium. Erkläre in den Rahmen des Segens. Sprech den Segen und sag, unter welchen Voraussetzungen der Segen kommen wird. Und wenn sie nicht würdig sind, wisst ihr, was dann passiert? Der Segen kehrt zurück. Ihr habt nichts von den Segen haben. Sie sind dafür dann verantwortlich, ob sie würdig sind, diesen Segen anzunehmen. Ob sie die Rahmenbedingungen des Segens annehmen oder nicht. Sie sollen das Evangelium hören. Geht in das Haus. Sprecht diesen Segen. Und wenn sie nicht würdig sind, dann wird dieser Segen zurückkehren. Jesus sagt also, prüft ganz genau. Und dann sagt er aber, wenn sie nicht hören, er erklärte ihnen nicht nur, wann sie bleiben sollen, er erklärte ihnen auch, wann sie gehen sollten. Und er sagt, wenn sie euch nicht, lasst uns nochmal lesen, Vers 11. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, dort geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen, an euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Wo sollen sie hinausgehen? Wo man sie nicht aufnehmen, wo man sie nicht hören. Aufnehmen heißt hören. Wenn man jemand, oder ich will es anders sagen, die Botschaft verwerfen heißt den Boten verwerfen. Den Boten verwerfen heißt die Botschaft verwerfen. Wie oft hört man, dass dieses, ja, das ist nichts persönlich, nichts gegen dich. Ich bin leid, sowas zu hören. Denn die Realität sieht ganz anders aus. Ich halte deine Meinung, ich habe nichts gegen dich, nur gegen das, was du lehrst. Die Erfahrung ist, wenn man die Lehre verwirft, dann verwirft man mich auch. Hasst man das, was ich sage, hasst man mich auch. Man kann es nicht trennen. Und Jesus geht und sagt, wird man das nicht mögen, was ihr sagt, wird man euch auch verwerfen. Jesus bereitet sie vor, er sagt, das wird passieren. Und dann sagt er auch, was man tun muss. Was? Gehen. Wenn ein Haus sich nicht für würdig erweist, wenn dann nicht Söhne des Friedens sind, sondern des Unfriedens, wisst ihr, was er dann sagt? Geht. Geht. Geht aus diesem Haus. Paulus übrigens hat das permanent getan. Aus Zeitgründen gebe euch nur die Stelle Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 18. Er geht hinein, er lehrt, sie hassen ihn, vertreiben sie. Wisst ihr, was er macht? Er geht hinaus, schüttelt den Staub ab und sagt, jetzt gehe ich zu den Heiden. Permanent hat er das getan. Warum? Das ist schon etwas interessant, wie Jesus das sagt. Also, hören sie auf euch nicht, nehmen sie euch nicht auf, dann geht. Wollen sie nicht, sollen sie nicht. Und dann sagt er, das ist Gericht. Und dann sagt er, sie sollen den Staub von ihren Füßen schütteln, ihnen zum Zeugnis. Darum mussten sie zwei und zwei sein. Denn jetzt ist der Punkt, jetzt sagt Jesus, seid konsequent. Das ist auch nicht leicht. Die Abhängigkeit ist nicht leicht. Die Genügsamkeit ist noch schwieriger. Aber das ist sehr schwer, konsequent zu sein. Und Jesus gibt ihnen den Freimut und die Freiheit zu sagen, wollen sie nicht hören, sollen sie nicht hören, geht hinaus. Und dann tut etwas, was sie ganz genau wissen, was sie da tun. Die Juden nach Nehemia, das ist Kapitel 5, glaube ich, ist das ein Zeichen des Gerichts, Staub, den Mantel abzuschütteln oder die Füße. Und die Juden hatten diese Tradition. Wenn sie durch ein Heidenland durchgegangen sind, dann haben sie die Grenze überschritten. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie fingen an so, erstmal, so. Komplett, bis zu den Füßen. Kompletter Staub musste weg. Warum? Dieses Land und diese Heiden waren so unrein, dass sie wollten selbst mit dem Staub nichts zu tun haben. Selbst diesen Staub, dieser Staub ist heidnischer Staub. Und sie verwerfen das. Nicht mal der Staub wollten sie an sich haben. Und wenn ihr sagt, schüttelt den Staub von ihren Füßen, dann ist es ein Gerichtszeichen, eine Ankündigung des Gerichts. Er sagt, komplett. Stellt euch hin, tut das ihnen zum Zeugnis. In Matthäus, in Lukas parallel heißt das, und Sodom und Gomorra wird es besser ergehen als diesem Haus, als dieser Stadt. Das ist Gericht. Und darum sind sie ausgesandt. Und darum mussten sie zwei und zwei gehen, um dieses Gericht zu tun. Also, was Jesus sie lehrt, nicht nur, dass die Vollmacht in ihrem Dienst da sein wird, dazu können sie nicht viel tun, aber er bringt ihnen bei, mit diesem Dienst und mit dieser Vollmacht, die sie bekommen, richtig umzugehen. Wie abhängig zu bleiben, wie genügsam zu bleiben, wie konsequent zu bleiben. Amen.